Manchmal greift Gott in ein Leben so radikal ein, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Ausgerechnet der Mann, der mit voller Überzeugung die Gemeinde zerstören wollte, wird zum wichtigsten Zeugen für Gottes neuen Bund unter den Völkern. Die Geschichte des Saulus aus Tarsus stellt die Frage, wie weit die Gnade Gottes reicht und was es bedeutet, wenn der erhöhte Herr selbst einem Menschen den Weg abschneidet und ein neues Kapitel beginnt. Saulus, ein hochqualifizierter Verfolger in Gottes Hand. Am Beginn der Geschichte von Saulus steht nicht das Licht vor Damaskus, sondern der Schatten vor den Toren Jerusalems. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus, so heißt es in Apostelgeschichte 7:58. Er steht nicht abseits, er bewacht die Mäntel derer, die den ersten Märtyrer der Gemeinde steinigen. Kurz darauf lesen wir, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. In diesem jungen Mann bündeln sich eine ungewöhnliche Begabung, eiserne Entschlossenheit und eine religiöse Überzeugung, die ihn bereit macht, für Gott zu kämpfen, und doch richtet sich sein Kampf gegen das Werk Gottes selbst. Die Schrift verbirgt nicht, wie heftig er die Jünger bedrängt, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Alles, was er gelernt und erworben hat, scheint auf die Zerstörung des Leibes Christi zugesteuert zu sein. Saul wurde in Tarsus geboren, einer hochentwickelten Stadt, und erhielt dort an der Hochschule seine griechische Ausbildung. In 22 Stunden und 3 Minuten sagt er, dass er zu den Füßen Gamaliels unterrichtet worden sei, nach der Strenge des Gesetzes ausgebildet. Das zeigt, dass er seine religiöse Ausbildung bei Gamaliel, einem großen Rabbi, erhielt. Zweifellos war Saul sowohl in der griechischen als auch in der hebräischen Sprache ein Gelehrter, und er war sowohl in der griechischen Kultur als auch in der hebräischen Religion geschult. Außerdem war er römischer Bürger. An ihm erkennen wir die drei Hauptelemente der westlichen Kultur, die hebräische Religion, die griechische Kultur und die römische Politik. Gerade diese Biografie enthüllt jedoch eine tiefere Linie. Saulus beschreibt sich später als jüdischen Mann aus Tarsus, erzogen in Jerusalem zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. In ihm verbinden sich die hebräische Religion, die griechische Kultur und die römische Politik, er ist Gelehrter, Weltbürger und Gesetzeseiferer zugleich. Dass ein solcher Mann zum Verfolger wird, zeigt, wie radikal die finsteren Mächte alles nutzen, was sie greifen können, um den Leib Christi zu treffen. Zugleich aber legt die Schrift eine andere Spur, Paulus blickt zurück und bekennt, Gott habe ihn von seiner Mutterleib an ausgesondert. Lange bevor er Christen in die Gefängnisse bringt, hat Gott ihn als Gefäß im Blick. Der Eifer, der jetzt zerstört, wird später tragen, lehren, leiden. So erscheint Saulus im Rückblick als ein von Gott geformtes Werkzeug, das zunächst in der falschen Hand zu sein scheint, doch die Hand Gottes lässt ihn nie wirklich los. Weil Gottes Plan tiefer reicht als der Widerstand eines Menschen, können aus Gegnern Träger seiner Heilsbotschaft werden. Was heute wie eine geballte Front gegen den Glauben aussieht, kann sich morgen als verborgene Vorbereitung erweisen. In Saulus' Lebenslauf zeigt Gott, dass keine Begabung verloren ist und keine Verehrung endgültig, wenn er einen Menschen als Gefäß für Christus bestimmt. Wer diese Spur erkennt, lernt, nicht am sichtbaren Eifer der Menschen stehen zu bleiben, sondern die stille, beharrliche Hand Gottes zu achten, die selbst aus zerstörerischem Fanatismus ein Werkzeug zum Aufbau des Leibes Christi formen kann. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Geschichte des Saulus lädt dazu ein, Menschen nicht nach ihrem gegenwärtigen Stand gegenüber dem Evangelium festzuschreiben. In dem, der heute am heftigsten widerspricht, kann Gott bereits das Werkzeug von morgen sehen. Auch die eigene Vergangenheit, mit all ihrer Verirrung und verkehrtem Eifer, wird in diesem Licht nicht ausgelöscht, sondern verwandelt, Fähigkeiten, Prägungen und sogar schmerzliche Irrwege gehen in Gottes Hand nicht verloren, sondern werden in seinem Heilsweg neu ausgerichtet. Das öffnet Raum für Hoffnung, für andere und für das eigene Leben, und macht frei, Gottes Langmut über dem sichtbar Feindlichen zu bewundern. Die himmlische Begegnung, der verherrlichte Christus und das eine Ich. Der Weg nach Damaskus scheint zunächst ein konsequenter Schritt in einer bereits eingeschlagenen Richtung zu sein. Saulus hat sich Vollmachten erbeten, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Er ist unterwegs in der Sicherheit, im Recht zu sein, gestützt von religiöser Autorität und eigener Überzeugung. Gerade dort, in diesem gefestigten Unterwegssein, unterbricht ihn ein anderer Weg, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der Verfolger, der andere zu Boden zerrt, wird selbst zu Boden geworfen, derjenige, der Stimmen zum Schweigen bringen will, hört eine Stimme, die ihn beim Namen ruft. Dann umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul muss von dem Licht vom Himmel und von der Stimme, die ihn beim Namen rief, zutiefst erschüttert worden sein. Er war der Meinung, nur die Nachfolger Jesu zu verfolgen. Nun aber kam eine Stimme aus den Himmeln und sagte ihm, dass er denjenigen verfolgte, der in den Himmeln ist. Dieses Wort aus dem Himmel bringt eine Wirklichkeit ans Licht, die Saulus bis dahin nicht gesehen hat. Er meinte, eine gefährliche Gruppierung auszuschalten, Menschen mit falscher Lehre aufzuhalten. Doch aus der Höhe heißt es nicht, warum verfolgst du meine Leute? Sondern, ich bin Jesus, den du verfolgst. Der auferstandene und verherrlichte Christus identifiziert sich so eng mit den Seinen, dass er im Blick auf die Gemeinde in der Ich-Form spricht. Was er später durch Paulus auslegen lässt, dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde, wird hier auf einen Schlag in seinem Inneren eingeprägt. Christus und die Gemeinde bilden vor Gott eine untrennbare Einheit, einen Leib, einen großen Menschen. Wer den Leib berührt, berührt Christus selbst, wer die Geringen unter den Glaubenden verfolgt, steht in einer Auseinandersetzung mit dem Herrn der Herrlichkeit. Die Blindheit, die Saulus nach dieser Begegnung trifft, ist mehr als eine physische Einschränkung. Er, der sich auf seine Sicht, seine Einsicht, seine Schriftauslegung verließ, sah nichts und musste sich führen lassen. In diesem Dunkel beginnt ein anderes Sehen zu wachsen, die Frage, wer bist du, Herr, öffnet sein Herz für eine Erkenntnis, die nicht aus Studien, sondern aus Begegnung stammt. Der glaubte, den Weg Gottes in Wahrheit zu verteidigen, erlebt, wie ihm der wahre Weg Gottes entgegenkommt, nicht als Konzept, sondern als Person. Aus dem Licht, das ihn niederstreckt, wird später das Licht, mit dem er anderen den Weg zu Christus aufzeigen kann. So wird aus der schmerzhaften Unterbrechung seines bisherigen Weges der Anfang eines Lebens, das von der Realität des verherrlichten Christus und der kostbaren Einheit mit seinem Leib bestimmt ist. In dieser Szene vor Damaskus wird deutlich, dass es Situationen gibt, in denen Christus einen Menschen nicht über Argumente, sondern durch ein überwältigendes Licht und eine persönliche Anrede erreicht. Wo wir uns am sichersten wähnen, kann er unser Unterwegssein in Frage stellen und zeigen, wen wir in Wahrheit vor uns haben. Die Erkenntnis, dass Christus sich mit den Seinen so vollständig eins macht, dass er ihr Leid als sein eigenes empfindet, gibt zugleich Trost und Ernst, Trost für alle, die um seines Namens willen bedrängt werden, und Ernst für jeden Umgang mit Geschwistern. Der in den Himmeln ist, stellt sich auf ihre Seite und sagt, du berührst mich. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber, ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Begegnung des Saulus mit dem verherrlichten Christus eröffnet einen Blick dafür, dass der Herr unsere Wege tiefer kennt als wir selbst. Wo Überzeugungen verhärten und Sicherheiten uns tragen, kann er mit seinem Licht dazwischen treten und unser inneres Sehen verändern. Dass Christus die Gemeinde mit dem Wort mich bezeichnet, macht jede Beziehung zu Gläubigen zu einer Beziehung zu ihm selbst. Wer das erfasst, wird nicht leichtfertig über die Gemeinde denken und zugleich im Leiden um Christi willen wissen, kein Schlag, kein Spott, kein Unrecht geht an ihm vorbei. Inmitten von Umbrüchen und schmerzhaften Korrekturen darf die leise Gewissheit wachsen, dass der Herr gerade dann in besonderer Weise spricht, wenn er uns auf dem Boden unserer Gewissheiten zum Stehen bringt. Der Weg und der Leib, vollständige Errettung in Gemeinschaft. Die ersten Christen werden nicht primär über einen Namen oder eine Organisationsform beschrieben, sondern über eine Bewegung, sie sind des Weges. Von Saulus heißt es, er habe sich Vollmachten erbeten, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Der Weg ist mehr als eine Lehre, es ist die zusammenhängende Wirklichkeit von Gottes vollständiger Errettung. Apostelgeschichte 16,17 fasst dies in einem Ruf zusammen, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. In diesem Weg kommt Gott selbst durch die Erlösung Christi und die Salbung des Geistes zu den Menschen, teilt sich ihnen mit, verbindet sie mit Christus und führt sie in die konkrete Gemeinschaft der Glaubenden hinein. Hier bezeichnet der Weg die vollständige Errettung des Herrn in Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Es ist der Weg, auf dem Gott sich selbst durch die Erlösung Christi und die Salbung des Geistes in die Gläubigen austeilt, der Weg, auf dem die Gläubigen an Gott teilhaben und Gott genießen, der Weg, auf dem die Gläubigen Gott in ihrem Geist anbeten, indem sie ihn genießen, und dem verfolgten Jesus folgen, indem sie eins mit ihm sind, und es ist der Weg, auf dem sie in die Gemeinde hineingebracht und in den Leib Christi hineingebaut werden, um das Zeugnis Jesu zu tragen. Bemerkenswert ist, wie die Bekehrung des Saulus zugleich höchstpersönlich und zutiefst gemeinschaftlich verläuft. Der Herr begegnet ihm direkt, spricht ihn mit Namen an, bringt ihn zu Fall, und doch vollendet er diesen Anfang nicht im Alleingang. In Damaskus heißt es von ihm, denn siehe, er betet, zur gleichen Zeit spricht der Herr zu einem Jünger, es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias. Er aber sprach, siehe, ich, hier. Der verherrlichte Christus bindet die Wiederherstellung des Verfolgers an die Hände eines einfachen Gläubigen. Erst als Ananias ihm die Hände auflegt, fällt es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Das unsichtbare Werk des Geistes erhält ein sichtbares Zeichen, die innere Wendung zu Christus mündet in die äußere Einordnung in den Leib. In dieser Verbindung von persönlicher Begegnung und gemeinschaftlicher Bestätigung spiegelt sich das Wesen von Gottes neutestamentlichem Weg wider. Er rettet nicht in eine religiöse Privatbeziehung hinein, sondern in einen Leib, in eine gelebte Gemeinschaft, in der Christus das Haupt ist. Der Weg des Heils umfasst darum nicht nur Vergebung und inneren Frieden, sondern auch die Aufnahme in eine konkrete Gemeinschaft von Jüngern, in der Glauben, Taufe, Gebet und Handauflegen sich verweben. Saulus beginnt seine neue Existenz nicht als isolierter Spezialfall, sondern als Bruder unter Brüdern, als einer, der sich von anderen die Hände auflegen lässt und mit ihnen isst, betet, lernt. In diesem Miteinander wird die vollständige Errettung, von der 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 4 spricht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen, zu einer sichtbaren Wirklichkeit. Dass der Herr Bekehrung so eng mit dem Leib verbindet, bewahrt das Evangelium davor, zu einem rein innerlichen Erlebnis zu schrumpfen. Wer des Weges ist, steht im Strom der göttlichen Selbstmitteilung, die Menschen zueinander führt und in Gemeinden konkret wird. Die Geschichte des Saulus erinnert daran, dass niemand dazu bestimmt ist, allein unterwegs zu sein, wo Christus einem Menschen begegnet, schafft er zugleich Raum im Leib für ihn. Diese Zusammengehörigkeit mag herausfordern, sie ist aber zugleich der Ort, an dem Gottes Errettung tief greift, trägt und Gestalt gewinnt, nicht nur im einzelnen Herzen, sondern in einer Gemeinschaft, die gemeinsam den Weg des Heils geht. Und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias. Er aber sprach, siehe, ich, hier. Der Herr aber zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Der Blick auf Saulus in Damaskus macht deutlich, wie eng Gottes Weg des Heils mit der Gemeinschaft der Glaubenden verbunden ist. Bekehrung ist kein privates Abenteuer, das sich von der Gemeinde lösen ließe, sondern der Anfang eines gemeinsamen Weges. Wer sich von dem Gedanken löst, den Glauben im Alleingang gestalten zu müssen, öffnet sich für die Weise, in der Christus heute handelt, durch Geschwister, durch einfache Jünger, durch das konkrete Leben einer örtlichen Gemeinde. Gerade dort, wo menschlich Unvollkommenheit sichtbar ist, entfaltet sich die volle Errettung, Vergebung, Heilung, Wachstum im Leben bis zur Reife und der Aufbau des Leibes Christi. In dieser Perspektive wird Gemeinschaft nicht zur Last, sondern zum Raum, in dem Gottes Weg des Heils erfahrbar, tragfähig und fruchtbar wird. Herr Jesus Christus, danke, dass deine Gnade stärker ist als jeder Widerstand und dass du selbst aus Verfolgern Gefäße deiner Barmherzigkeit machst. Du kennst unsere Vergangenheit, unseren Stolz und unsere Blindheit, und doch rufst du uns beim Namen und lässt dein Licht in unsere Finsternis scheinen. Öffne unsere inneren Augen immer wieder neu, damit wir dich als den verherrlichten Herrn erkennen und verstehen, wie eng du dich mit deinem Leib, der Gemeinde, eins gemacht hast. Lass uns in deinem Weg der Errettung bleiben, dich in unserem Alltag genießen und aus der Kraft deines Geistes in die Gemeinschaft deines Leibes hineingestellt leben. Stärke alle, die sich schwach, schuldig oder zu weit weg fühlen, durch die Gewissheit, dass du auch heute Menschen umkehrst, heil machst und in deinen Dienst stellst. Dein Name ist unsere Hoffnung, deine Gemeinde ist unser Zuhause und deine Gnade trägt uns bis ans Ziel. Amen.